Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf den Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren, sondern auch über den Alltag einer Investment-Expertin bei Invest for Women.
Hallo Nathalie.
Ja, hi Leonella.
Und herzlich willkommen bei Manifestation. Genau, Nathalie ist heute das erste Mal mit dabei als Investment-Expertin zu Gast bei uns. Nathalie, magst du dich gerne mal vorstellen? Wer bist du und vielleicht so drei Dinge über dich, die wir wissen dürfen?
Ja, ich bin Nathalie, Investment-Expertin bei Invest for Women. Und so drei Dinge über mich. Also ich interessiere mich sehr für Ernährung, mag auch richtig gern Skincare und esse gerne Chicory. Ja.
Cool. Ich muss tatsächlich fragen, was Chicory ist.
Nee, das ist so ein, sieht ein bisschen aus wie so ein Salat.
Okay, doch, ja. Irgendwie ein bisschen sagt es mir was, aber naja, okay. Ich muss das, glaube ich, nochmal googeln und dann vielleicht am Ende der Folge mal probieren. Genau, und wir werden heute darüber sprechen, was Armut mit dem Money Mindset macht, genau, was für Glaubenssätze man hat, was für Tipps wir unseren Zuhörerinnen gerne mitgeben würden, wenn sie vielleicht auch das Gefühl haben, irgendwie in Armut aufgewachsen zu sein oder ein interessantes Verhältnis vielleicht auch zu Geld zu haben, unterschiedliche Ansätze auch diesbezüglich haben. Genau, das werden wir heute in der Folge mit euch gemeinsam besprechen. Ja, Nathalie, erzähl doch gerne mal von dir, was dieses Thema bei dir vielleicht auch bewegt oder was es dich denken lässt.
Deswegen freue ich mich auch, heute hier zu sein, wenn wir über das Thema sprechen. Ich komme selber aus finanziellen, schwierigen Verhältnissen, bin mit Armut groß geworden und habe selber gemerkt, dass sich da so reinentwickeln muss. Also, dass das Money-Mindset immer sehr negativ war viele Jahre, wo man es aber auch mit ein paar Tipps und Tricks auch schafft, da rauszukommen und ein gutes, positives Money-Mindset zu haben. Und diesen Erfolg hatte ich für mich selber und deswegen finde ich das immer ganz schön, das auch in den Beratungen so zu thematisieren.
Ja, schön. Richtig wertvoll, dass wir dich dann heute auch hier haben, um auch mal andere Perspektiven generell kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Und wieso ist das Thema für dich spannend?
Ja, genau. Ich verbinde ganz, ganz viel tatsächlich mit dem Thema auf unterschiedlicher Ebene. Ich glaube, privat auch unter anderem, dass es immer wieder eine Frage war von, was hat man zur Verfügung? Mir wurde ganz, ganz viel zur Verfügung gestellt. Also meiner Mama war es wichtig, dass ich Teilhabe habe an allem. Aber unter anderem war trotzdem auch klar, wenn ich mir jetzt was wünsche, ich habe das Beispiel von meiner Schwester im Kopf. Sie meinte, sie war mit Leuten in einer Klasse, die sich beispielsweise eine Nähmaschine gewünscht haben und in der nächsten Woche diese Nähmaschine erhalten haben. Bei uns war das dann so, man wünscht sich eine Nähmaschine und man weiß, man bekommt sie zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Finde ich persönlich aber auch einfach gesund, muss ich auch sagen. Genau, und habe aber auch gemerkt, dass man oft tatsächlich das Verhältnis zu Geld viel damit zu tun hat, was für ein Mindset man darüber hat. Habe ich genug oder habe ich ja eben nicht genug? Genau. Und unter anderem bin ich ja auch Sozialarbeiterin und habe in der offenen Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, also konkret eigentlich eine offene Jugendarbeit aufgebaut in einem sozial benachteiligten Stadtteil, was mir einfach super viel Spaß gemacht hat und einfach mich auch sehr geprägt hat, tatsächlich auch im Money-Mindset, also unter anderem Jugendlichen ein gesundes Money-Mindset mitzugeben. Aber auch, wie lebe ich das? Und ich finde es so spannend, weil gerade bei Kindern und Jugendlichen, die sind ja sehr, sehr ehrlich und fragen dich auch alles Mögliche. Und auch Geld spielt eine sehr, sehr große Rolle, vor allen Dingen in diesen Stadtteilen. Das merkt man auch schon, dass da oft die Frage ist von, habe ich genug? Brauche ich noch was? Wie sollte ich mit Geld umgehen? Genau, solche Dinge halt.
Wenn du sagst, dass Jugendliche auch sehr, sehr ehrlich sind, hast du da irgendwie eine Erfahrung oder irgendein Erlebnis, was dir so noch im Kopf geblieben ist von deiner Zeit in der Jugendhilfe?
Also ich habe ja immer den Glaubenssatz so in mir getragen, dadurch, dass die Einrichtung auf Spenden basiert, dass das, was auf den Tisch kommt, auch gegessen wird, dass wir das wertschätzen, dass Dinge natürlich kosten, dass auch Ausflüge, die wir tätigen konnten, dass es alles halt Geld ist. Das habe ich schon auch versucht, gerade den Jugendlichen immer mitzugeben, um halt so einen Realitätscheck auch denen zu gewährleisten quasi, weil Dinge kosten Geld und das ist nicht immer so einfach, einen Zugang dazu zu kriegen. Genau, und dann weiß ich noch, habe ich mir ein iPhone geholt und die Teens oder Jugendlichen haben sofort halt das gemerkt, so, sie sehen dich halt, du bist tagtäglich mit denen unterwegs, oder war ich ja, und haben mich dann darauf angesprochen, dass ich ja eigentlich immer sage, es ist wichtig, dass man Geld gut verwaltet, dass man guckt, wofür man sein Geld ausgibt, dass wir halt auch das, ein Bewusstsein dafür schaffen und nicht immer irgendwie Millionen aus, irgendwie aus dem Fenster schmeißen, sagt man ja, ne?
Mhm.
Genau. Und da habe ich so mich richtig auch ertappt gefühlt, weil ich mir halt dieses teure iPhone da geholt habe und den aber immer versuche so zu sagen, hey, passt irgendwie auf, wofür ihr euer Geld ausgibt, verwaltet das gut und ja. Also man wird immer sehr konfrontiert mit seinem eigenen Konsumverhalten.
Könnte
man
auch was mitnehmen dann in dem Fall.
Ja. Ich habe es auch ein bisschen so versucht zu verstecken, aber eigentlich ging das da nicht. Also es war dann Thema bei allen, dass ich mir das neue iPhone gegönnt habe. Mhm. Genau, ja.
Jetzt, wo du auch das iPhone thematisierst, wie würdest du sagen, was bedeutete in dem Fall bei den Jugendlichen Armut? Oder wie hat sich die Armut geäußert?
Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, vor allen Dingen im Hinblick auf, ich kann mir nicht alles leisten, was ich in den sozialen Medien sehe. Mhm. Ja, wir sind halt einfach eine Generation, wir ja auch, ne? Wir sind da nicht ausgeschlossen, die halt super viel in den sozialen Medien konsumiert sieht und halt irgendwie das versucht, in die Realität umzusetzen mit Ach und Krach, sage ich jetzt manchmal. Mhm. Genau. Und da habe ich immer wieder gemerkt, so Konsumverhalten beziehungsweise irgendwie Dinge nicht sofort im Leben catchen zu können, wenn man es so sagen kann, oder Dinge nicht sofort in die Realität umsetzen zu können, was man halt in den Medien sieht, so sag ich jetzt mal iPhone oder so. Statussymbole sind ja auch einfach, wenn ich jetzt einen Mercedes gefahren hätte, dann wäre ich die coolste überhaupt in diesem ganzen Jugendraum gewesen, so. Genau, solche Dinge äußern sich schon, dieses, die Dinge, die halt irgendwie Ansehen bringen in erster Linie oder vielleicht auch einfach sehr beliebt sind, so, das symbolisiert dann Reichtum für die und sie würden sich eventuell, nicht alle, aber eher dann unter zu den ärmeren Leuten ziehen, wenn man das halt nicht hat. Genau, so äußert sich das, also sehr, sehr spannend. Aber lass uns mal einen Generationssprung machen. Triffst du in deiner Beratungen Frauen, die vielleicht auch sagen, irgendwie das Money-Mindset oder meine Glaubenssätze in Bezug auf Geld sind mir nie mitgegeben worden, ich würde mich sogar als eher arm betiteln. Wie erlebst du das, Nathalie?
Gute Frage. Also ich habe schon öfter Frauen bei mir in der Beratung, die auch sagen, sie kommen aus ärmeren Verhältnissen oder haben auch den Umgang mit Geld von zu Hause nicht gelernt, weil Geld einfach immer, also was heißt nicht immer, nicht da war. Also wenn Geld da war, dann wurde geschaut, dass man auch irgendwie so die wichtigsten Dinge davon bezahlt und dass irgendwelche großen, teuren Hobbys beispielsweise, das war utopisch. Dementsprechend ist es so, dass wenn die Frauen dann an dem Punkt sind, dass sie sagen, sie verdienen plötzlich mehr Geld und haben auch mehr Überschuss, dass sie ein bisschen überfordert sind, was mit diesem Geld dann passiert. Also es gibt verschiedene Richtungen, die das gehen kann. Zum einen der Überkonsum, also zu sagen, okay, Geld ist etwas Endliches. Wenn ich Geld habe, dann kann es auch irgendwie demnächst wieder weg sein. Dementsprechend wird es dann einfach ausgegeben, wenn es da ist.
Mhm.
Oder aber es geht komplett in die andere Richtung und es werden so Supersparerinnen. Also genau, Geld wird einfach angehäuft und gehortet. Doof gesagt, wie so ein Drache, der auf seinem auf seinen Münzen sitzt sozusagen oder Dagobert Duck.
Ja, ich wollte gerade sagen, Dagobert Duck ist uns, glaube ich, allen sehr eindrücklich, so was das angeht, ja. Ja, spannend, wirklich, wie unterschiedlich sich das auch auswirken kann. Aber genau dafür wollen wir heute auch nochmal sprechen, wie kann man vielleicht dem entgegenwirken. Und wenn du jetzt selber da sitzt und uns zuhörst und dich vielleicht auch fragst, boah, ich komme genau aus dieser Situation und ich würde es gern vielleicht bei meinen Kindern anders machen. Ich habe jetzt nicht unbedingt eine Million mehr zur Verfügung. Aber wir glauben halt schon dran, dass es ein Mindset eine Mindset-Sache ist und dass man da ganz, ganz viel bewegen kann, wenn man gut mit seinem Geld umgeht. Genau, uns ist es außerdem wichtig, dass ihr wirklich Glaubenssätze auch durchbricht, dass ihr selbstbestimmt wirklich auch in euren Finanzen weitere Schritte gehen könnt. Nathalie, erzähl doch mal gerne, welche Glaubenssätze, glaubst du, sind in den Frauen teilweise fast verwurzelt oder festgenagt und welche sollte man durchbrechen?
Also ich glaube, der häufigste Glaubenssatz ist der Gedanke, ich bin nicht gut im Geld oder im Umgang mit Geld, ich kann mit Geld nicht umgehen. Und das ist auch so, glaube ich, ein bisschen so eine Vermeidungsstrategie. Weil wenn du sagst, okay, ich selber bin einfach nicht gut im Umgang mit Geld, dann werde ich da jetzt auch daran nichts ändern können. Das ist wie, wenn Menschen sagen, ich bin unsportlich. Und dann haben sie das Gefühl, sie werden nie sportlich, weil sie können es ja grundsätzlich nicht. Aber man kann daran ja arbeiten in kleinen Schritten.
Ja.
Also da gibt es ja auch ein paar Wege, die man dann gehen kann und Steps, die man gehen kann. Hast du da Ideen? Also welche welche Steps man gegen, ja.
Wie man so dagegen angeht quasi. Mhm. Ja, ich glaube zum einen auf jeden Fall offen mit den Leuten drüber sprechen, mit uns sprechen. Also wir sind sehr, sehr offen, immer über ja, Geld zu sprechen. So. Das machen wir irgendwie tagtäglich, macht uns Spaß. Wir haben eine Freude und einen Durchblick und geben auch gern halt Perspektive, aber auch einfach im Freundeskreis mal dieses ja, irgendwie das so zu durchbrechen und mal zu fragen, hey, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du mit deinem Geld um und würdest du das so weiterempfehlen? Gibt es Leute, die du vielleicht beobachtest, wo du dir denkst, wow, wie die das macht, so eine Leichtigkeit und irgendwie trotzdem so eine Sicherheit, nicht einfach halt dieses Rauswerfen, mhm. Sondern ja, mit so irgendwie mit einer Klarheit. Also man beobachtet ja auch immer wieder Leute. Einfach fragen, offen sein, auch Tipps anzunehmen, Dinge umzusetzen, sich auszuprobieren vor allem und da vielleicht auch mal auf den Zettel aufzuschreiben, was glaube ich überhaupt. Also wir nennen zwar jetzt so ein paar Dinge, aber was glaube ich eigentlich über Geld und wie stehe ich dazu, genau.
Dann auch vor allem auch durch das, ich sag mal, positive Auge, weil also das ist auch immer so ein Glaubenssatz, den ich merke oder den ich oft höre, dass Geld einfach so ein negatives Thema ist. Mhm. Also irgendwie Geld nicht haben ist schlecht, aber auch Geld wieder haben ist auch was Schlechtes. Also mhm. viele Menschen assoziieren ja Geld auch immer so ein bisschen mit vielleicht, ja, ich sag mal, dieses typische Sprichwort, Geld verdirbt den Charakter. Ne? Das ist dann auch immer so eine Sache, dass die beiden Extreme sozusagen sind schlecht. Und dass man sagt, okay, man muss das einfach mal umdrehen. Also dass Geld auch was Positives ist, worüber man auch sprechen mag, im Freundinnenkreis zum Beispiel
ja.
oder mit der Familie. Das würde ich da auch nochmal ergänzend dazugeben, weil ich glaube, es ist nicht so einfach, über ja. Geld zu sprechen, wenn man da so viele negative Erfahrungen auch hat.
Ja, genau, weil du es jetzt auch gerade nochmal erwähnt hattest. Also Geld verdirbt den Charakter, würde ich tatsächlich nicht zustimmen, sondern eher es verstärkt den Charakter. Also es zeigt noch mehr, was eigentlich in dir drin steht und drin steckt, meine ich, genau. Und was das wirkt sich dann halt nochmal mehr aus, weil du durch Geld natürlich auch mehr Macht hast. Das ist einfach ein Fakt so in dem Sinne. Also wirtschaftlich bist du da besser aufgestellt, die Dinge zu ermöglichen und so weiter und so fort. Und dann ist halt die Frage, was machst du mit deinem Geld? Mhm. Das zeigt sich dann halt nochmal mehr aus, weil du hast ja halt die Möglichkeit.
Total. Also diese Freiheit musst du dir dann auch gewähren können, dadurch, dass du das dass du das Geld dann nicht mehr so negativ assoziierst. Also ich finde, es bei mir war das total krass, weil ich war früher auf einer Schule, wo viele Kinder waren, die auch aus sehr wohlhabenden Familien kamen. Mhm. Viele Kinder aus Akademikerfamilien. Mhm. Wo mindestens ein Elternteil auch studiert hatte. Und bei uns war das dann so, wenn es irgendwie um Klassenfahrten ging oder um Statussymbole, Markenkleidung und Co., neues Technik, ne? Wer hat das neueste iPhone? Mm. Gut, da gab es die ersten Generationen zwar erst, aber trotzdem war das dann schon ein heißes Thema. Dann hatte ich immer das Gefühl, okay, das ist voll schlecht, dass die anderen können sich das leisten, ich kann es mir nicht leisten. Und das geht ja auch an Selbstwertgefühl. Mm. Und da so aus dieser Schleife rauszukommen, zu sagen, okay, die Menschen sind nicht schlecht oder ja, unfreundlich oder sind gemein, nur weil sie Geld haben, sondern das projiziere ich da gerade in diese Menschen mit rein. Genau.
Ja, so Stereotype, die man halt anfängt quasi ja, so zu sehen oder auf die Menschen sozusagen abzubilden.
Genau, das ist dann halt auch so diese Kopplung an Selbstwertgefühl. Also dass wenn man halt vermutlich mit sich selber dann gerade nicht im Reinen ist oder verunsichert ist durch die finanzielle Lage, dass man dann das auf andere überträgt, ja.
Witziges Beispiel dazu, ich habe angefangen zu studieren und ich bin ja Berlinerin, Großstadt, ja, so Statussymbole ist irgendwie halt relativ gängig so, klar hat man ein iPhone in Anführungsstrichen, ne, irgendwie Nägel gemacht, Wimpern gemacht, also ich war so ein bisschen so eine leichte Beauty-Queen so, bin dann in die kleine Stadt Marburg, war für mich auf jeden Fall Kulturschock, muss ich einfach mal so sagen, also allein schon, dass es irgendwie keinen Kiosk gab, der nach 22 Uhr auf hatte, vielleicht hat sich das jetzt geändert, ne? Ich will hier keine Marburger bashen, aber auf jeden Fall war das für mich eine Überforderung erstmal und ich weiß, dass eine Kommilitonin dann zu mir meinte, Leonella, ich habe dich ganz anders eingeschätzt, also mit deinen Nägeln und deinen Wimpern und so und keine Ahnung, deiner Schminke, so krass war ich gar nicht geschminkt, meiner Meinung nach, also ich bin ja eh jetzt nicht so, aber genau, hat sie mich einfach ganz anders eingeschätzt und das fand ich so spannend, dass ich so dachte, hä, witzig, dass also, dass mein Auftreten oder beziehungsweise mein Look eigentlich darüber entschieden hat, wie die Person über mich denkt, so und das ist ja, mit Geld halt auch so, ne? Wie viel du halt so zur Verfügung hast, Statussymbole, was du aus deinem Geld machst und so, macht halt, ja, gibt halt ein gewisses Bild dann ab von einer Person.
Aber wenn ich so dann direkt fragen kann, war ihre Assoziation dann eher negativ oder positiv?
Eher negativ. Also genau, das ist halt das Spannende, ne? Geld macht also eher tatsächlich, glaube ich, einen negativeren Eindruck, wenn du jetzt nicht ganz offensichtlich was richtig Gutes mit deinem Geld machst. Also, was man dann halt auch als richtig gut wertet, ne? Das ist halt auch nochmal die Frage. Genau, ich habe neulich die Doku von Prince Harry und Meghan geschaut und da fand ich es voll spannend, weil die sind ja auch super sozial aktiv und oder waren, zumindest sind es, glaube ich, immer noch. Und das halt so, dass sie überhaupt viel Geld besitzen, komplett ausgeblendet, weil die haben ja irgendwie da gesprochen, das gemacht, total wohltätige Dinge unterstützt und so weiter und so fort. Dachte ich mir so spannend. Man könnte jetzt auch sagen, oh, die haben irgendwie super viel Geld und keine Ahnung was. Aber weil die was Positives mit ihrem, für uns Positives mit dem Geld gemacht haben, wurde das gar nicht verurteilt oder negativ irgendwie in Zusammenhang geführt. Ja.
Was auch ganz spannend ist, irgendwie, wenn es dann darum geht, um die Wahrnehmung zu einer Person, wenn sie Geld hat oder nicht, habe ich auch so bemerkt in der Familie, dass wenn man als erste Person oder eine der ersten Personen sozusagen einen gewissen Wohlstand sich erarbeitet, dass man dann natürlich auch immer in so einer Rechtfertigungsposition ist. So nach dem Motto, sie denkt jetzt vielleicht, sie ist was Besseres, weil sie hat es ja irgendwie rausgeschafft. Mhm. Also meine Familie kommt aus Polen, die meiste. Und da ist es halt so, dass auch noch viele Menschen weiterhin in Armut leben. Mhm. Und dann kommen wir halt mal zu Besuch und dann heißt es, oh, okay, ne? Die Menschen aus Deutschland, die reichen Menschen kommen. Und das ist dann auch irgendwie schwierig, wenn man das Gefühl hat, vielleicht auch irgendwen zurückzulassen auf seinem eigenen Weg. Und klar kann man immer schauen, dass man auch irgendwie nach links und rechts guckt. Das ist menschlich gesehen auf jeden Fall richtig, aber man darf auch nicht vergessen, okay, nur weil man selber Fortschritte macht, auch im Money-Mindset oder im Umgang mit Geld, darf man irgendwie nicht das Gefühl haben, anderen Leuten auch noch was schuldig zu sein oder man darf keine negativen, keine Schuldgefühle haben. Man sollte keine Schuldgefühle haben sozusagen, wenn man sich da erarbeitet. Ja.
Voll gut. Also krass, kann ich voll mit nachempfinden. Das ist ja ähnlich wie bei uns. Also meine Eltern sind ja ursprünglich aus Mosambik und wir fliegen oder sind fast alle 2 Jahre halt geflogen. So sehr, sehr gutes Verhältnis dahin. Und was meine Mama halt viel gemacht hat, wofür ich sie bis heute wirklich ehre, ist da auch mit zu unterstützen, aber halt auf eine produktive Art und Weise. Also sie hat dann irgendwie gesagt, so, liebe Familie, ich kaufe jetzt Hühner, ihr macht ein Hühnerbusiness oder ein Druckerbusiness. Also wir hatten richtig viele Businesses bei uns in der Familie. Manche sind gescheitert, manche haben auch irgendwie funktioniert. Aber um halt dann auch nochmal Bildung zu finanzieren, also fast alle meine Onkel und Tanten haben studiert so. Auch mit Hilfe meiner Mutter, muss man auch ehrlich sagen. Genau, und da hat sie dann irgendwann mal so einen Switch gehabt, ich glaube mit 45, dass sie sich dachte, hey, jetzt geht's auch mal wirklich, sag ich mal, um mich. Und das ist super, super schwer auszuhalten, das merke ich auch. Und ich merke auch manchmal so, oh, wird es jetzt auf mich projiziert? Erwarten die jetzt von mir vielleicht, dass ich irgendwie meine Cousinen, meine Cousins, also wir haben ja auch eine riesen Family, die alle mit zu unterstützen und natürlich auch Menschen so auf seinem Weg halt mitzuziehen, aber halt zu schauen, dass man diesen Weg erstmal selber geht, um dann jemanden mitzuziehen können. Also ich merke auch immer wieder, du kannst halt nicht aus einem leeren Becher, Eimer, das Beispiel, kannst du ja nicht schöpfen. Also wenn wir selber halt unsere Schritte nicht gehen, können wir auch niemanden mitgehen lassen. Und genau, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn man da halt anders aufgewachsen ist und da irgendwie eine gute Balance zu finden. Ich weiß noch nicht, ich bin, glaube ich, noch nicht fertig in dem Prozess. Also ich merke schon selber, dass ich oft auch denke so, ich könnte mehr machen, kann man immer, aber irgendwie halt auch zu schauen, ey, wenn ich jetzt irgendwie alle meine Rücklagen nach Mosambik schicke, dann wird es schwierig.
Ich glaube, das ist auch ein guter Take, zu sagen, hilf anderen, aber schau erstmal, dass du dir selber erstmal hilfst, damit du als starkes Fundament sozusagen agierst und dann auch, ja, die Fühler ausstrecken kannst und anderen helfen kannst.
Ja, total. Aber gar nicht so einfach, ne? Wenn man halt das immer wieder vor seiner Tür oder vor seinen Füßen hat, so das Problem.
Okay, ich habe hier auch noch mal ein paar fundierte Aussagen mitgebracht.
Erzähl mal.
Also ich habe hier die Aussage, dass Jugendliche aus sozialökonomisch schwachen Familien schlechter im Finanzwissen abschneiden. Würdest du das so unterschreiben?
Unterschreiben würde ich nur Dinge, zu denen ich 100% stehe. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr, sehr viel Potenzial in diesen Jugendlichen steckt. Deswegen würde ich gar nicht das so, also ich kategorisiere sowieso nicht so gern, hat was mit meiner persönlichen Einstellung zu tun. Von daher würde ich eher in die Richtung hingehen, dass sie weniger Ressourcen haben, das zu entdecken. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man ihnen Ressourcen bietet und vielleicht wie so das so aufholt, dass sie quasi alle an derselben Startlinie sind, dann glaube ich, steckt sehr, sehr viel mehr, als wir uns so vorstellen können. Ist das verständlich gewesen? Ja? Okay.
Also dass sozusagen der Hintergrund selber, aus dem die Kinder kommen, nicht erheblich ist, wenn man das sozusagen kompensiert, indem man auch andere Ressourcen bietet, um sich da weiterzubilden.
Genau. Einfach eine Stunde länger Finanzwissen quasi mitgeben oder nochmal andere Vorbilder mit einspielen lassen. Kinder und Jugendliche beobachten ja sehr, sehr viel und ich glaube, man müsste ihnen einfach nochmal mehr positive Geldbeispiele zur Verfügung stellen.
So, dann haben wir hier auch noch die Aussage, dass Kinderarmut sich negativ auf die Bildung, die Gesundheit und das eigene Selbstgefühl und die Teilhabe, die gesellschaftliche Teilhabe auswirkt.
Wie 100%.
100%.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Leider schon. Das ist auch kein Geheimnis. Es gibt ja super viele Studien, die das auch beweisen oder die man sich dazu anschauen kann. Es gibt auch super viele tolle Einrichtungen, die dagegen arbeiten. Also bewusst vor allen Dingen auch die Thematik Gesundheit mit drin haben, gesunde Ernährung, aber auch wie mache ich Sport, also Bewegung, solche Themen halt alles mit thematisieren, weil man weiß, dass es sich halt negativ auf deren Weiterentwicklung auswirkt. Teilhabe, man versucht es zu kompensieren, indem man Ausflüge schafft an denen oder Urlaube schafft sozusagen mit Kindern und Jugendlichen, an denen Kinder teilnehmen können, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder Familien halt irgendwie die Möglichkeit haben, sogar an Familienurlauben teilzunehmen. Also das ist einfach ein Fakt, wogegen man aber trotzdem natürlich immer arbeiten kann.
Mhm. Das ist ja schön, dass es dann auch auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, also dass es diese Anlaufstellen gibt, weil natürlich man dann sehr stark benachteiligt wäre, wenn es die nicht gäbe.
Ja, deswegen, ja, total.
Ja, also es ist auf jeden Fall gut, dass es diese Angebote gibt, weil der Mangel an Chancen einfach oft zu Resignation und Vermeidungsverhalten führt. Mhm. Im Erwachsenenalter, dass man sagt, okay, das Thema zum Beispiel Finanzen möchte ich gar nicht mehr angehen. Ich weiß eh, ich komme aus der Sache gar nicht mehr raus zum Beispiel.
Mhm. Ja, oder auch bei Kindern merke ich auch oder hört man ja auch immer wieder, dass so Kinder sich auch gerne viel ausdenken, so im Kleinkinderalter, Kita-Alter oder eher so Grundschulalter vielleicht auch, dass sie dann versuchen, halt diese Welt sich zu erschaffen, weil sie halt irgendwie denken, das erschafft ihnen irgendwie einen Zutritt oder eine Zugehörigkeit vor allem. Genau, dass man dann vielleicht erzählt irgendwie, ja, ich war in den Sommerferien auch auf dem Bauernhof oder so, kommt auch mal vor. Und beim Nachhaken kriegt man dann mit, oh, das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall gewesen und es ist gar nicht schlimm. Deswegen muss man da auch nochmal, ich finde, so eine Grundsensibilität schaffen für, es gibt unterschiedliche Startvoraussetzungen, aber sie entscheiden nicht über dein Ziel oder über dein Ankommen am Ziel so. Genau. Irgendwann mal wird das Kind auch vielleicht auch im Bauernhof dann sein, aber im Erwachsenenalter. Also sah nochmal die Perspektive auch umzudrehen und genau.
Dann ist das der Wunsch, den man sich erfüllt, vielleicht, wenn man als Kind etwas nicht machen konnte und dann die Möglichkeiten hat, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich meinen Urlaub dort und dort. Das ist, glaube ich, das krasseste Empowerment, was man dann schaffen kann.
Ja, total. Und ich glaube, es ist möglich. Also das ist halt das, was man sich immer wieder bewusst werden muss, dass wenn man halt anfängt in kleinen Schritten, dass Großes damit auf jeden Fall möglich ist. So.
Ja, das unterstreicht tatsächlich auch nochmal eine Studie, die besagt, dass wer in einem Haushalt mit Sozialleistungen aufwächst, ein deutlich erhöhtes Risiko hat, auch im Erwachsenenalter selber arm zu bleiben. Also dass der Staat deutlich schwerer ist, als wenn man natürlich aus einer privilegierteren Situation kommt. Aber es ist natürlich nicht unmöglich. Also man kann da auch gute Fortschritte machen, wie du schon sagtest, mit kleinen Schritten.
Genau, also man kennt ja auch viele, viele Geschichten vom Tellerwäscher zum Millionär, so vom Gefühl her. Und da gibt es kleine und große Geschichten und ich glaube, jede Geschichte sollte sowieso gehört werden. Und jede Geschichte bringt so seine Startvoraussetzungen mit, ob es ein Erbe ist oder ob es die ersten 50 Cent, die man zur Seite gelegt hat, mit 3 Jahren ist.
Also da werde ich auch immer wieder überrascht, auch in den Beratungen von den Frauen, die in ihre Situation schildern, was sie so erlebt haben, was sie geschafft haben. Und es ist immer wieder bereichernd und inspirierend, das auch zu hören. Also was da auch nicht nur im großen Stil an öffentlichen Geschichten sozusagen veröffentlicht wird, sondern auch was so ein bisschen im kleineren Rahmen so stattfindet. Also
ja, total. Ja, ich finde es auch immer wieder schön zu merken, wenn Frauen wirklich einfach wissen, sie sind kein Opfer ihrer Umstände. Und ich glaube, das würden wir euch einfach auch richtig gerne mitgeben, so als Zuhörerin, seid keine Opfer eurer Umstände, sondern ihr habt eure Umstände auch mit in der Hand. Es ist manchmal nicht einfach, das muss man auch einfach mal so sagen oder beziehungsweise ist da ja auch die Realität. Es kann super anstrengend, frustrierend und auch ein sehr, sehr langer und harter Weg sein. So, wir sitzen hier entspannt irgendwie im Studio und reden darüber, aber wir sitzen ja nicht in der Realität von euch auch so mit drin. Deswegen wollen wir auch, glaube ich, nochmal sagen, so, hey, es ist ein super sensibles Thema, aber es ist ein Thema, an dem wir euch eher ermutigen wollen als entmutigen. Deswegen geht die ersten Schritte und wir haben sehr, sehr viel Glauben in euch auf jeden Fall.
Deswegen freuen wir uns auch über das Vertrauen in den Beratungen, was ihr uns schenkt, dass ihr da auch so offen mit uns redet, weil wir dann natürlich am besten wissen, wo wir ansetzen können, wie wir helfen können. Und was wären denn so die ersten Schritte, die wir vielleicht gehen würden, wenn jemand noch gar keinen Überblick hat oder ganz viele Sorgen und Ängste im Umgang mit dem Geld.
Ja, ich glaube vor allem halt einmal sich Glaubenssätze wirklich zu notieren. Also wirklich jetzt hier nach dem Podcast direkt ein Blatt rausholen, Stift und wirklich mal aufschreiben, was denke ich überhaupt über Geld und vielleicht auch, was denkt mein Umfeld über das Thema Geld, was denken meine Eltern oder was für eine Prägung habe ich in Bezug auf Geld, sich das einfach mal wirklich so vor Augen zu führen. Ich finde, das ist schon mal der erste Schritt, so zu wissen, was gerade mein Ist-Zustand, wo stehe ich gerade. Und dann im nächsten Schritt auch zu schauen, wo möchte ich hin. Also was ist eigentlich das Money-Mindset, was ich mir so wünsche, wenn ich alles Mögliche zur Verfügung hätte. Also auch mal ein bisschen träumen. Wir dürfen ruhig träumen, ein bisschen Hoffnung auch haben, so in die Zukunft, so zu wissen, hey, es kann anders werden oder es wird auch auf jeden Fall anders werden, sobald du dich damit auseinandersetzt. Genau, was hast du denn noch für einen Tipp für uns? Mhm.
Es ist auf jeden Fall richtig gut, sich einen Überblick zu verschaffen. Wir sind ja die großen Fans der Cashflow-Tabelle. Also, dass ich da immer diesen ganzen Ausgaben auch zu stellen und zu sagen, okay, ich werde nicht weiter meine Augen verschließen, sondern ich schaue, dass ich einfach meine Finanzen einmal sichtbar mache und offenlege und dann sehe ich auch, woran ich arbeiten kann, um die nächsten Schritte dann ab dort zu definieren.
Ich glaube auch vor allem auch so Glaubenssätze abbauen wie, ich kann das nicht, ich habe sowieso zu wenig. Also mal wirklich zu gucken, ja, genau, den Ist-Zustand, aber dann halt auch zu realisieren, vielleicht hast du gar nicht so wenig, wie du denkst. Oder vielleicht kannst du sogar mehr, als du am Anfang dir ja so vorstellen konntest.
Oder zum Beispiel hilft es auch manchmal, eine andere Meinung zu haben. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Kundin bei mir in der Beratung, die hatte wahnsinnig viel Geld in den Rücklagen und hat mich am Ende der Beratung gefragt, Nathalie, aber jetzt so aus deinen Erfahrungswerten, habe ich genug? Ist das zu wenig? Und vielleicht aber auch mal eine zweite Meinung da einzuholen, um dann sich vielleicht selber aus diesen Glaubenssätzen auch zu befreien, dass es immer zu wenig ist zum Beispiel.
Ja, ja, total, richtig guter Punkt.
Okay, was nehmen wir denn jetzt mit aus dieser Folge? Was haben wir so als Kernthemen?
Auf jeden Fall würde ich einmal sagen, finanzielle Bildung ist kein Privileg, sondern ein Schlüssel zur Selbstbestimmung. Also du hast es in der Hand und du kannst es mitgestalten und mit in die Zukunft, also beziehungsweise deine Zukunft dadurch auch verändern. Dann auf jeden Fall, dass Kinderarmut sich über viele Jahre auswirkt, aber nicht das Schicksal oder die Zukunft bestimmt. Und als dritten Punkt würde ich sagen, sprecht das wirklich einfach mal an. Seid ehrlich miteinander, mit uns, könnt ihr auch immer sehr, sehr gerne. Und geht die nächsten Schritte, also nehmt das wirklich auch in die Hand.
Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf eure
Feedbacks.
Auf eure Erfahrungen.
Ja.
Vielleicht aus eure Lebensgeschichten auch, wo ihr herkommt, wo ihr gerade seid.
Ja, Nathalie, ich danke dir für diese herzerwärmende Folge. Es war richtig schön, mit dir hier zusammen zu sitzen. Und wir danken auch euch fürs Einschalten und freuen uns auf ein nächstes Mal. Ciao!